Wir sind in Lukas 24, letztes Mal, also nicht letzten Gottesdienst, sondern letztes Mal, wo wir im Lukas-Evangelium waren, letzte Woche hatten wir einen Gastsprecher, sind wir bis Vers 35 gekommen. Wir haben uns ja letztes Mal angesehen, die zwei Jünger, die unterwegs waren, auf dem Weg nach Emmaus und wie sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind, unterwegs, und sie ihn erstmal nicht erkannt haben. Wir haben gesehen, wie uns Unglaube blind machen kann. Und die scheinbare Erfahrung der Gottesferne, eine allgemeine Erfahrung, eine Erfahrung, die jeder Christ dann und wann mal macht, aber Jesus war bei ihnen, und dann, als er das Brot gebrochen hat, haben sie ihn erkannt, und dann hat ihnen Jesus eine Bibelstunde gegeben. Im Vers 27: Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Im ganzen Alten Testament. In Vers 32 sagen die zwei zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und er uns die Schriften öffnete? Und dann sind sie begeistert zurückgelaufen nach Jerusalem zu den Aposteln, die dort versammelt waren, und die haben erzählt: Hey, der Herr ist auferstanden, er ist dem Petrus begegnet. Und da war eine Begeisterung, und während sie sich so austauschen, ihre Erfahrungen mit dem Auferstandenen Jesus, da ist Jesus mitten in ihrer Mitte, und das werden wir uns das nächste Mal anschauen, diese ganzen Abschnitt. Aber ich möchte heute eure Aufmerksamkeit lenken auf das, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat, im Vers 44. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Ganze Alte Testament. Gesetz des Mose, die Propheten und die Psalmen. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Also zum zweiten Mal gibt Jesus seinen Jüngern hier eine Bibelstunde über sein Kommen im Alten Testament, über sein Kreuz und die Auferstehung, die im Alten Testament vorhergesagt war. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich zu spannend, um das nur kurz irgendwie abzuhandeln. Und ich möchte mit euch heute Morgen durchs Alte Testament blättern und ein Studium machen über Christus im Alten Testament. Ich wünsche, ich könnte mir diese Bibelstunde von der himmlischen Webseite runterladen, die Jesus seinen Jüngern da gegeben hat. Das hätte ich gern gehört. Und wahrscheinlich sind die einige Stunden zusammengesessen und haben ausgetauscht, haben miteinander das Alte Testament studiert. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Hinweise auf Jesus im Alten Testament, als uns bewusst ist. Aber selbst wenn wir uns nur die anschauen würden, die mir bewusst sind, würden wir mindestens 2 Stunden hier sitzen, denke ich. Und ich glaube nicht, dass ihr bereit seid, mir so lange zuzuhören. Ich verstehe es ja auch, ich bin nicht Jesus. Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert, ne? Zumindest bei uns, in unserer Kultur, in Afrika ist es ganz normal, dass die Leute 3-4 Stunden Gottesdienst feiern, und die nehmen einen ganzen Tag Fußmarsch auf sich, um zusammenzukommen mit den Geschwistern und gestärkt zu werden im Wort und in der Gemeinschaft. Eigentlich nicht schlecht, ne? Die haben die Prioritäten richtig. Die richten ihr ganzes Leben um diese geistige Gemeinschaft aus. Können wir was lernen davon? Unsere Kultur ist, glaube ich, mehr unterhaltungsorientiert als geistlich orientiert, also oft. Wir haben kein Problem, 3,5 Stunden am Tag fernzusehen, wie der durchschnittliche Deutsche, oder mal 3-4 Stunden uns den Herr der Ringe reinzuziehen oder Avatar oder solche Filme, aber dann der Gottesdienst muss möglichst kurz sein. Naja, auf jeden Fall, was wir machen werden heute Morgen, wir werden ein paar Höhepunkte herausgreifen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen, und dann werde ich noch viele andere Dinge erwähnen, und es gibt auch noch ganz viel Raum, um selber zu studieren. Christus, der verheißene Retter im Alten Testament, der ist überall im Alten Testament. Gott hat uns Menschen geschaffen für sich selbst, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ihr wisst, die Menschen haben rebelliert gegen Gott, haben sich entschieden, ihm nicht zu vertrauen. Und da gab es diesen Sündenfall, und durch Sünde sind wir getrennt von dem heiligen Gott. Gott ist allwissend, Gott hat natürlich immer schon gewusst, was abgeht und was abgehen wird. Und so hat er vor aller Zeit einen Erlösungsplan gemacht. Und die Bibel, die ganze Bibel beschreibt eigentlich das Heilswirken Gottes an uns Menschen. Gott wusste auch, dass wir uns nicht selbst erlösen können, dass wir uns unsere Schuld, unsere Sünden nicht abarbeiten können. Und so hat Gott es selbst getan, nämlich in der Person von Jesus Christus. Und im Alten Testament hat Gott die Menschen auf Jesus vorbereitet. Und es ist voll von Verheißungen und Vorhersagen über diesen Retter. Wir beginnen ganz am Anfang. Blättern mal zur 1. Mose, Kapitel 3. Da haben wir über die Schöpfung gelernt, und dann haben wir an dem Punkt schon den Sündenfall gesehen. Und dann gleich nach dem Sündenfall finden wir die erste Prophetie über den Retter in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Das ist diese Prophetie, die Gott ausspricht. Er spricht hier zu Satan, der die ersten Menschen verführt hat. Und er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, also deinem Nachkommen, ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also hier haben wir eine erste Prophetie über jenen, einem Nachkommen der Frau, der Satan besiegen wird. Wird ihm den Kopf zermalmen. Wenn er die Passion Christi gesehen hat, den Film, ganz am Beginn des Films wird er schön dargestellt, wo Teufel in dieser Form einer Schlange zu Jesus kommt, im Garten Gethsemane, als er ringt um das Kreuz, und letztendlich ist eine tolle Szene, die mag ich an dem Film, zertritt er diese Schlange. Das kommt aus dieser Prophetie her. Also hier die Linie des Messias wird ein Sohn Eva sein. Und dann in 1. Mose 6 bis 8 haben wir den Sintflutbericht. Gott fängt neu an mit der Familie Noahs. Und im Kapitel 5 haben wir den Stammbaum von Noah. Und ich greife das deswegen heraus, weil es interessant ist. Es ist meistens sowas Langweiliges. Stammbäume, diese Dinge in der Bibel, ne, diese Listen von Namen. Aber oft sind da Schätze verborgen in diesen Dingen. Und ich glaube, dass wir Gottes Erlösungsplan sehen in dem Stammbaum von Noah, in diesen Namen. Und da gibt es verschiedene Lesearten davon. Ich lese euch jetzt nicht den ganzen Absatz oder das ganze Kapitel hier vor, aber es werden immer erwähnt, der Adam, und er lebte so und so lang, und dann sein Sohn, sein Name war so und so, und er lebte so und so lang. Also ein Stammbaum. Aber der Name Adam bedeutet so viel wie Mensch. Und dann sein Sohn Seth bedeutet so viel wie gesetzt. Enosch, der Nächste, bedeutet so viel wie menschlich. Oder sterblich, vergänglich, krank. Das ist die Idee von dem Wort. Kenan, dessen Sohn, bedeutet so viel wie Leid, Kummer oder auch ein Klagelied. Mahalal bedeutet so viel wie Preis oder Preisen, na, Halleluja, ja. Und El, das Wort kennt ihr auch, bedeutet so viel wie Gott. El ist das Wort für Gott, also Mahalalel ist der gepriesene Gott oder der von Gott anerkannte, der von Gott gepriesene in dem Sinn. Und dann Jered kommt von der Wortwurzel von dem Verb Jarad, das bedeutet so viel wie herabkommen. Henoch, der Nächste, die Wortwurzel von dem Namen ist lehren oder trainieren, unterweisen, einweihen. Und dann haben wir den Methuselah, das ist der älteste Mensch. Sein Name wird aus zwei Worten zusammengesetzt, aus dem Wort für Tod, und Schalach bedeutet so viel wie bringen. Sein Tod wird bringen. In dem Jahr, als er gestorben war, da ist die Sintflut gekommen, also es war eine Prophetie eigentlich, sein Name, sein Tod wird bringen. Der nächste ist Lamech. Lamech bedeutet so viel wie entweder mächtig oder jammern oder verzweifeln. Und dann zuletzt haben wir den Noah. Sein Name bedeutet so viel wie Ruhe oder Trost. Vers 29 lesen wir, gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über den Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also Noah bedeutet so viel wie Trost. Wenn er das jetzt zusammensetzt, haben wir Adam, Mensch, gesetzt, menschlich, vergänglich, Leid, Kummer, der gepriesene Gott, herabkommen, lehren, trainieren, unterweisen, sein Tod wird bringen, denen, die jammern und verzweifeln, Ruhe und Trost. Interessant, ne? Ich glaube, so ein verborgenes Evangelium, was wir da drin haben. Okay, lass uns weitergehen. Wir haben nicht viel Zeit. 1. Mose 12. In 1. Mose 12 beruft Gott den Abraham, oder Abraham hieß er damals noch, und verspricht ihm, aus ihm ein Volk zu machen. Also Gott wählt sich ein Volk, und der Zweck von diesem Volk war, dass sie ein Licht sind, ein Zeugnis für alle anderen Menschen, für alle anderen Völker. Also alle Menschen sollen Gott suchen, wenn sie das Volk Israel beobachten und ihre Beziehung zu Gott. Wir wissen aus der Geschichte, das ist ihnen nicht immer so gut gelungen. Gott musste sie auch manchmal recht heftig züchtigen, aber so und so hat Gott sie zu einem Zeugnis gemacht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und in 1. Mose 12, Vers 3, spricht Gott zu Abraham und sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, also alle Menschen. Kapitel 15, Vers 6, gibt Gott dem Abraham eine Verheißung eines Sohnes, und es heißt davon Abraham, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also hier sehen wir, dass wir durch Glauben gerecht werden vor Gott. Im Kapitel 17, als Abraham oder Abram 99 Jahre alt ist, da ändert Gott seinen Namen auf Abraham. Bedeutet so viel wie Vater einer Menge. Und seine Frau, die war 90 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, seine Frau Sarai, deren Name hat Gott geändert auf Sarah. Bedeutet so viel wie Fürstin. Kapitel 17, Vers 19. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Also hier Verheißung eines Sohnes. Verheißung eines Bundes geht hier auf Isaak über. Die beiden Eltern fanden es zu dem Zeitpunkt eher lustig, weil Sarah war weit jenseits der Wechseljahre mit 90. Aber ein Jahr später, in Kapitel 21, haben sie tatsächlich diesen verheißenen Sohn bekommen, den Isaak. Und dann in 1. Mose Kapitel 22, da gab Gott dem Abraham und seinem Sohn Isaak ein Bild von dem Kreuz Jesu und von der Auferstehung Jesu und eine Verheißung des Messias. Wir werden das ganze Kapitel jetzt nicht durchlesen, aber ich glaube, es ist ein relativ bekanntes Kapitel, dieser Opfergang von Abraham auf dem Berg Moria, wo Gott ihm sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und zieh hin in das Land Moria im Vers 2 und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und die machen sich auf den Weg, 3 Tage lang sind sie unterwegs. Interessant, ne? Der einzige Sohn, den er lieb hat, 3 Tage lang ist er tot in seinen Gedanken. Eigentlich 3 Tage lang sind sie unterwegs. Und dann nahm der Abraham das Holz zum Brandopfer, Vers 6, und legte es auf seinen Sohn Isaak. Hier haben wir den Sohn, der das Holz trägt, auf dem er geopfert werden soll. Auch sehr bekannt kommt uns das vor. Und im Vers 7 spricht Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sagte, hier bin ich, mein Sohn, und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Wo ist das Opfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer sehen, mein Sohn. Gott wird ein Opfer bereiten. Und dann baut er einen Altar und er bindet den Isaak und legt ihn als Opfer auf diesen Altar. Und ihr müsst verstehen, der Isaak war nicht irgendwie ein kleiner Junge, sondern war ein junger Erwachsener zu dem Zeitpunkt. Der hätte seinen alten Vater locker überwältigen können. Es ist ein freiwilliges Opfer, was wir hier sehen. Hier haben wir einen Sohn, der sich freiwillig dem Vater ausliefert und seinem Willen. Und er kennt die Geschichte, der Engel hält den Abraham auf und Gott bereitet wirklich ein Opfer. Plötzlich ist da ein Schaf, was ihn in Dornen verfangen hat, und er opfert dieses Schaf. Und Vers 14, Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Nach dieser Prophetie, Gott wird ein Opfer bereiten auf diesem Berg. Ist übrigens genau der Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, der Berg Moria. Wenn ihr nachlest, auf dem Berg wurde der Tempel gebaut, könnt ihr in der Geschichte Davids nachlesen. Und dann in Vers 18 haben wir die Prophetie. Und in deinem Namen, das heißt in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Galaterbrief wird uns gesagt, dass hier ganz bewusst es in der Einzahl steht. Es ist die Rede von einem Nachkommen, in deinem Nachkommen. Nicht in deinen Plural vielen Nachkommen, sondern in deinem einem Nachkommen. Und er spricht von Jesus hier. Ein Sohn von Isaak war Jakob, dessen Name in Israel geändert wurde. Er hat die Verheißung geerbt. In 1. Mose 28, lass uns das aufschlagen, 1. Mose 28, ab Vers 10, da hat der Jakob oder Israel einen sehr interessanten Traum. Ich lese mal ein paar Verse hier. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Würde wahrscheinlich auch schlecht schlafen mit einem Stein als Kopfpolster, als Kopfkissen. Ich stell mir vor, wie er da so sich hin und her wälzt und er beginnt zu träumen. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten und so weiter und so fort. Und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also ein interessanter Traum, eine Leiter, auf der Engel auf- und absteigen, eine Leiter, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wieder diese Verheißung, die geht jetzt auf den Jakob über. Deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Menschen. Schlagt auf das Johannesevangelium Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Da sehen wir die ersten Jünger Jesu. Und wir sehen den Skeptiker Nathanael. Philippus geht zu Nathanael, sagt, wir haben den Messias gefunden, von dem im Alten Testament geschrieben ist. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, Vers 46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Hatte keinen guten Ruf. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, sieh, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. War Jesus Sohn des Menschen, damit hat er sich gern selbst bezeichnet. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, ich bin die Leiter, von der Jakob geträumt hat. Ich bin die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also, 1. Mose 28 träumt Jakob ein Bild von Jesus. Jakob hatte 12 Söhne. Einer von ihnen war Juda. In 1. Mose, Kapitel 49, Vers 10, bevor Jakob stirbt, segnet er alle seine Söhne und er prophezeit über seinen Sohn Juda. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass das Schilo kommt. Das war auch eine Bezeichnung für den Messias. Dem gehört der Gehorsam der Völker, also jetzt erbt hier Juda sozusagen die Verheißung des Messias. Machen einen Riesensprung nach vorne, ungefähr 900 Jahre später haben wir König David, den größten König, den Israel je hatte. Er war ein Nachkomme von Juda und der Herr gibt ihm eine Prophetie im 2. Samuel, Kapitel 7, ab Vers 16. 2. Samuel, Kapitel 7. Sagt Gott zu König David, dein Haus, deine Familie und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Und dann ist der David völlig von den Socken und sagt, wer bin ich, Herr? Herr, großgeschrieben, wer bin ich, Herr, Jahwe? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet. Also David erkennt hier, dass es prophetisch ist. Der Messias wurde auch immer Sohn Davids genannt. Hier die Verheißung, dass der Messias ein Nachkomme von David sein wird. Also es wird hier immer enger, von einem Volk auf eine Familie. Jesaja, Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14, spricht der Herr, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel bedeutet so viel wie Gott mit uns. Also interessant, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist was Besonderes, ne? Denken natürlich sofort an Maria, Lukas, Kapitel 1. Ist schon ein Jahr, eineinhalb Jahre her, dass wir da waren. In Lukas 1 haben wir davon gelesen. Eine Jungfrau, die schwanger wurde. Maria war eine Nachfahrin von David. Und sie wird einen Sohn gebären und wird ihren Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Also der Messias wird Gott sein. Auch das ist hier offenbart. In Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Prophetie, die ihr alle kennt, die gerne zu Weihnachten gelesen wird. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Also der Messias wird von der Jungfrau geboren werden und der Messias wird Gott sein. Dieser Sohn, der gegeben wird, wird genannt werden starker Gott. Vater der Ewigkeit. Hinweis auf die Dreieinigkeit auch hier. Und er wird Gerechtigkeit bringen. Der Prophet Micha prophezeit uns den Ort, wo der Messias geboren werden soll. In Micha Kapitel 5, Vers 1. Ich lese euch das vor, müsst es nicht alles nachschlagen. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also wieder ganz klar, dass der Messias, der Retter, Gott ist. Aber auch ganz klar prophezeit, dass er aus Bethlehem kommen wird, dass er da geboren werden wird. Als die Weisen aus dem Morgenland zur Zeit der Geburt Jesu zu Herodes, dem Großen, den König, über Judäa zu der Zeit gekommen ist und er hat sie gefragt, wo wird der Messias geboren werden? Na, die Zeichendeuter sind zu ihm gekommen, haben gesagt, hey, wir haben sein Zeichen im Himmel gesehen, dass hier ein König geboren wird, und König Herodes war sowieso paranoid, hat die Hälfte seiner Familie umbringen lassen. So paranoid war der, wollte keine Konkurrenz haben. Und als er von einem König gehört hat, der geboren werden soll, hat er alle Schriftgelehrten und Hohepriester versammelt und hat die gefragt, hey Leute, was steht geschrieben, was ist prophezeit im Alten Testament, wo soll der Messias geboren werden? Und die haben gesagt, ja, ist ganz geil, in Bethlehem. War eindeutig. In Daniel Kapitel 9, in Versen 24 bis 27 wird die genaue Zeit seines Kommens vorhergesagt. Wann genau der Gesalbte, der Christus, kommen wird, wann genau er gekreuzigt werden wird. Wir können da nicht ins Detail gehen, aber diese Prophetie von den Jahrwochen. Jesus hat natürlich all diese Dinge erfüllt. Also soweit dazu kurz über die Herkunft des Messias. Er ist Gott, der Mensch wurde, Nachkomme Abrahams, Isaaks, Jakobs, Judas, Davids, wird von der Jungfrau geboren werden in Bethlehem zur bestimmten Zeit. Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Lass uns als zweites seine Mission ansehen, wofür der Messias gekommen ist. Wir müssen wieder ganz zurückgehen. Am Anfang, 1. Mose, Kapitel 3. Vers 21. Da lesen wir, und Gott der Herr machte Abraham und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Sind wieder direkt nach dem Sündenfall, direkt nachdem Gott diese Prophetie gegeben hat, dass der Retter ein Nachkomme Eva sein wird. Menschen hatten versucht, sich mit Feigenblättern zu bekleiden nach dem Sündenfall. Bisschen unangenehm, wer schon mal Feigenblätter in der Hand hatte. Das ist ein sehr raues Ding. Sie, wenn Sie Schmirgelpapier als Unterwäsche nehmen würdest. Gott hatte Erbarmen mit ihnen und hat sie mit Fellen bekleidet. Was wir hier sehen, ist, dass zum ersten Mal ein unschuldiges Wesen sterben muss, um den Schuldigen zu bekleiden. Es ist etwas, was sich durch das ganze Alte Testament durchzieht. Opfer. Diese Opfertiere im Alten Testament. Das ist der Hintergrund davon. Hier muss zum ersten Mal ein unschuldiges Tier sterben, weil die Menschen gesündigt haben, um die Scham oder die Schuld zu bedecken, sozusagen. Und dann ab Kapitel 4 weiter sehen wir, dass die Menschen von Anfang an immer geopfert haben. Kommt uns heute ein bisschen komisch vor. Was ist es mit diesen Tieropfern im Alten Testament? Ist ein bisschen abstoßend für uns sogar. Wir sind das nicht mehr gewohnt. Unser Schnitzel schlachtet der Metzger. Ne? Wir kaufen das dann im Supermarkt ein, schön verpackt. Aber Schlachten, Opfer, Blut. Wir sind das nicht mehr gewohnt. Wir haben schon gesagt, im 1. Mose 5 wird die Mission des Messias in den Namen des Stammbaums von Noah angedeutet. Und dann erkennt die Geschichte Israels wegen der Hungersnot, ziehen der Jakob und seine Söhne nach Ägypten, werden dort versklavt. Das ist ein Bild für unsere Versklavung durch Sünde. Ägypten immer ein Bild auch für die Welt. Und dann wird das Volk befreit durch das Passa. 2. Mose Kapitel 12. Schlag das mal auf, zusammen mit mir. 2. Mose Kapitel 12. Wir surfen heute durch die Bibel, wie versprochen. Das Passa, 10 Plagen hat Gott geschickt, um den Pharao weichzuklopfen, dass er sein Volk ziehen lässt. Letzte Plage war, dass der Erstgeborene von allem in Ägypten sterben soll. Aber Gott hat eine Ausnahme gemacht. Lasst uns mal lesen. Kapitel 12, Vers 5. Da wird dem Volk Israel gesagt, dass jede Familie ein Lamm ohne Fehler, also ein perfektes Opferlamm, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen. Ihr sollt es nehmen und dann soll es geschlachtet werden, eben in dieser Nacht. Und im Vers 7 heißt es, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Also hier haben wir ein Opferlamm, dessen Blut an die Türpfosten gestrichen werden von Häusern. Vers 12, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh, auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Das ist der Hintergrund für die 10 Plagen. Jede Plage hat mit einem bestimmten Gott der Ägypter zu tun, wo Gott ihnen zeigt, ich bin stärker. Vergesst diese Götzen. Vers 13, aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern, als Fest für den Herrn, als ewige Satzung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Also, das Passa. Wir haben ein perfektes Lamm und das perfekte Lamm, das Opfer dieses perfekten Lammes, verschont die Israeliten. Verschon sie vor dem Gericht Gottes. Opferlamm erinnert uns sofort an das, was Johannes der Täufer gesagt hat, als er auf Jesus gezeigt hat und gesagt hat, hey Leute, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also Passa, ein ganz starkes Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. Verschonung von Gottes Gericht durch wieder ein stellvertretendes Opfer. Zieht sich durchs ganze Alte Testament durch. Das Volk Israel wird herausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten durch Mose, werden geleitet von Gott. Da gibt es auch eine Prophetie, dass ein Prophet kommen wird, wie Mose. Da haben wir verschiedene Bilder auf Jesus hin. Der Fels, aus dem Wasser kam, ist ein Bild für Jesus. Das Manna, übernatürliche Brot, was Gott versorgt hat. Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten bis in Ewigkeit. Das Gesetz wird gegeben dort in der Wüste, die Gebote. Und dann gibt Gott ihnen, oder dem Mose, so eine genaue Anleitung für den Bau eines Heiligtums. Ich möchte das auch kurz ansehen. Das ist auch so eine furchtbar langweilige Schriftstelle. Da quäle ich mich immer durch. Und diese genauen Baumaße. Aber jedes Detail in diesem Heiligtum spricht von geistlichen Dingen. Spricht von Jesus, von dem, was er für uns getan hat. Wir haben einen Zaun und Vorhänge, was von der Heiligkeit Gottes spricht. Wir Menschen können nicht einfach so in Gottes Gegenwart kommen. Und da gibt es einen Altar und wieder Opfer. Das ist immer das Kreuz im Alten Testament. Und in dem Heiligen drin die Einrichtungsgegenstände in diesem Zelt. Wir haben wieder einen Tisch mit Broten. Jesus, das Brot des Lebens. Wir haben die Menorah, diesen Leuchter. Jesus, das Licht der Welt. Und dann ist dieser Vorhang und in dem hintersten Raum, in dem Allerheiligsten, stand die Bundeslade. So eine Holzbox, würde man heute sagen. Bisschen verziert. In der Bundeslade lag eine Abschrift des Gesetzes drin, die Gesetzestafeln, das Gesetz, was uns verdammt, ne? Die 10 Gebote, wer hat die 10 Gebote gehalten? Immer Gott an erste Stelle gesetzt, nie gelogen, nie gestohlen, nie irgendwas begehrt, was dem anderen gehört. Oh oh, haben wir alle gebrochen, das Gesetz, was uns verdammt. Oben auf dieser Box war eine Deckplatte drauf, der Sühnedeckel wurde der genannt. Auf dieser Deckplatte waren 2 Engelwesen. Ihr könnt das alles genau im Detail nachlesen, wenn ihr Lust drauf habt, im 2. Mose. Genaue Bauanleitung. Also 2 Engelwesen drauf. Und dann im 3. Mose, Kapitel 16, können wir über den Versöhnungstag lesen, wo wieder ein Opfer dargebracht wurde für die Schuld des Volkes. Die Sünden wurden über diesem Opfertier bekannt, sozusagen symbolisch auf dieses Tier gelegt und dann wurde dieses Tier geschlachtet, der Unschuldige stirbt für den Schuldigen, damit der Schuldige Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und dann ging der Hohepriester hinein in dieses Allerheiligste und hat das Blut auf die Deckplatte gespritzt. War symbolisch, da hat Gottes Herrlichkeit gewohnt, für die Gegenwart Gottes. Was sieht Gott, wenn er sozusagen diese Engel über dieser Deckplatte, Gottes Heiligkeit, was sieht er, wenn er runterschaut? Das Gesetz, was uns anklagt, ne? Wir sind Sünder, aber dieses Blut des Opfertieres auf der Deckplatte bedeckt unsere Schuld, bildlich gesprochen. Okay? Schlagt auf Johannes, Evangelium Kapitel 20. Ich muss ein bisschen schnell machen jetzt, sonst sitzt man wirklich 2 Stunden da. Johannes Kapitel 20. Ein Auferstehungskapitel, wo über die Auferstehung von Jesus berichtet wird. Lest mal den Vers 12. Oder lest mal ab Vers 11. Maria stand draußen bei der Gruft und weinte. Vor Jesu Grab stand sie. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht 2 Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Fällt euch was auf? Dazwischen lagen wahrscheinlich noch die blutigen Leinentücher von Jesus, die er zurückgelassen hat. fällt euch was auf hier, wir haben ein Bild von der Bundeslade, ne? Zwei Engel auf jeder Seite. Spricht alles von Jesus. Er ist das Lamm Gottes, das unsere Sünden hinwegnimmt. Mal überlegen, wie viel ich machen soll hier noch. 4. Mose. Machen wir da weiter. 4. Mose, Kapitel 21. Haben wir wieder mal so eine Begebenheit, wo das Volk Israel rebelliert hat. Furchtbar undankbare Gemeinde, Gemeinde Israel. Also der Pastor Mose hat es ganz schön schwer gehabt. Die haben ständig gejammert, sich ständig beschwert. Hier im Kapitel 21, ich bin im 5. Mose, deswegen finde ich es nicht. 4. Mose 21. Lesen wir ab Vers 4, 5, näher Vers 6. Können den Kontext lesen, das Volk Israel hat wieder mal gemurrt. Vers 6 lesen wir, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, also wenn die gebissen haben, das hat so richtig gebrannt. Und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie anzieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Brose und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Also ziemlich abgefahren, ne? Einfach durch Glauben, weil du im Glauben auf diese Schlange schaust, bist du am Leben geblieben. Schlange aus Brose. Wofür ist Schlange immer im Bild? Na, Teufel, Sünde. Brose in der Bibel ist ein Metall, was immer Gericht symbolisiert. Sehen wir oft im Kontext mit Gericht. Also unsere Sünde, die gerichtet wird, und das Ganze hat der Mose auf eine Stange gehangen. Eigentlich das Wort hier im Hebräischen ist das Wort für diese Standartenstange, die Israeliten hatten, wo sie da ihre Stammessymbole, ihre Wimpel draufgehängt haben. Also was wir hier sehen, ist eine bronzene Schlange auf dem Kreuz. Kreuz, auf dem unsere Sünde gerichtet wird. Johannesevangelium wieder Kapitel 3. Stelle, wo Nikodemus nachts zu Jesus kommt. Und er fragt ihn, wie kann man in den Himmel kommen? Und Jesus sagt ihm, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du den Himmel nicht sehen. Und dann fragt er Nikodemus, wie kann das passieren? Und er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, im Vers 7. Vers 9, Nikodemus antwortete, sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Und dann weist ihn Jesus erstmal ein bisschen zurecht, weil er es als Lehrer Israel nicht weiß. Und dann sagt er im Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Entschuldigung. Also wie kann das geschehen? Wie kann ein Mensch in den Himmel kommen? Jesus sagt zwei Dinge. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, das heißt gekreuzigt werden. Also Jesus musste sterben für unsere Schuld, unseren Platz einnehmen. Und dann das Zweite ist, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wir müssen es im Glauben in Anspruch nehmen, für uns persönlich. Eieiei, ich habe noch viel zu viel. Wir machen das schnell. 4. Mose 22 bis 24 sehen wir einen ganz schrägen Vogel in der Bibel, den Propheten Bileam. Der wird angeheuert, das Volk Israel zu verfluchen. Aber als er da auf dem Hügel steht und runterschaut, das Volk, das im Tal lagert, kann er es nicht verfluchen, sondern er muss es segnen. Wenn ihr genau nachlest, die Lagerordnung Israels, das Volk Israel hat in Form eines Kreuzes gelagert. Also Bileam schaute runter auf das Volk Israel und er sah ein Riesenkreuz da in der Ebene. Und deswegen musste er segnen, konnte nur segnen und nicht fluchen. Auch so ein Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. 4. Mose 35 sehen wir Zufluchtsstädte. Jesus ist unsere Zuflucht. Er hat uns im Hebräerbrief erklärt, das Volk konnte nicht in das verheißene Land kommen wegen Unglauben. Josua hat das Volk Israel ins verheißene Land gebracht, die neue Generation konnte das verheißene Land einnehmen durch Gottvertrauen. Dann könnt ihr in den Psalmen lesen, Psalm 22, den Propheten Jesaja 53. Wir haben das durchgemacht, als wir über die Kreuzigung gesprochen haben, haben das angeschnitten, zumindest die eindrücklichsten Bilder über das Kreuz im Alten Testament. Die Auferstehung wird im Psalm 16 prophezeit. Paulus zitiert es in der Apostelgeschichte 2. Du wirst meine Seele nicht im Hades, im Totenreich zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Also all diese Dinge prophezeit. Linie des Messias prophezeit, seine Mission, Opfer. Drittens, noch schnell, ganz viele Details. Und die werden wir nicht im Detail durchnehmen, weil es ist schon zu spät. Aber die Flucht nach Ägypten ist prophezeit. Wer Notizen macht, könnt ihr euch ja aufschreiben. Hosea, Kapitel 11, Vers 1 und Matthäus 5, Vers 12, die Erfüllung. Sein Dienst in Galiläa war prophezeit. Jesaja, Kapitel 8, Verse 23 und die folgenden. Erfüllung in Matthäus 4, ab Vers 12. Dass er in Gleichnissen reden wird. Psalm 78, Vers 2. Erfüllung zum Beispiel Markus 13. Dass der Messias von den Juden abgelehnt wird. Jesaja 53, Vers 3. Erfüllung Johannes 1, Vers 11 und die anderen Evangelien. Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Zacharja, Kapitel 9, Vers 9. Erfüllung haben wir im Kapitel 19 gesehen im Lukas-Evangelium. Dass der Messias verraten wird durch einen Freund. Psalm 41, Vers 10. Die Erfüllung haben wir im Kapitel 22 gesehen in Lukas. Dass er verkauft wird um 30 Silbermünzen. Zacharja, Kapitel 11, Vers 13. Erfüllung zum Beispiel Matthäus 26, Vers 15. Dass das Geld zurückgewiesen wird und dass sie den Acker des Töpfers kaufen, einen wertlosen Acker eigentlich, weil da die ganzen Tonscherben drauf lagen. Prophezeit in Zacharja 11, Vers 13, Erfüllung in Matthäus 27, Vers 6 und 7. Sein Schweigen während des Prozesses war vorhergesagt, Jesaja 53, Vers 7 jetzt, haben wir im Kapitel 23 gesehen. Dass er mit Verbrechern gekreuzigt wird, Jesaja 53, Vers 12, haben wir auch gesehen, als wir das Kapitel 23 in Lukas durchgenommen haben. Dass sie ihm Essig zu trinken geben, Psalm 69, Vers 22. Erfüllung, auch im Kapitel 23 haben wir es gesehen. Dass seine Seite von einem Speer durchbohrt wird, Zacharja 12, Vers 11. Erfüllung in Johannes 19, Vers 23. Dass nicht ein Knochen gebrochen wird von ihm, Psalm 34, Vers 21. Erfüllung, Johannes 19, Vers 33. Dass er begraben wird in einem Grab eines Reichen, Jesaja 53, Vers 9. Erfüllung haben wir gesehen im Kapitel 23. Seine Auferstehung, Psalm 16. Also ganz viel. Jetzt können wir sagen, na und, was soll das Ganze? Was machen wir mit dem Ganzen? Okay, der Messias, wir sehen Christus im ganzen Alten Testament, na und? Ganz schnell, erstens, ganz schnell 5 Punkte. Könnt euch entspannen, wir machen nur mal 2 Stunden. Erstens, es zeigt uns, die Bibel ist Gottes Wort. Hier haben wir ein Buch, das geschrieben wurde über einen Zeitraum von über 1500 Jahren durch 40 verschiedene Autoren von ganz unterschiedlichen Hintergründen, vom einfachen Hirten bis zum Fischer, bis zum König und Premierminister, auf 3 Kontinenten geschrieben, in 3 verschiedenen Sprachen, und doch ist es eine ganz wunderbare Einheit. Wir sehen hier eine wunderbare Geschichte der Erlösung durch Jesus Christus. Das zeigt uns, dass ein Mastermind hinter dieser Bibel steht. Ein Mastermind, das außerhalb von Raum und Zeit ist. Die Bibel ist Gottes Wort. Zweitens, wir wissen, dass was mit Jesus passiert ist, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, das war alles kein Unfall, kein Missgeschick, sondern es war tatsächlich Gottes Plan. Prophezeit, hunderte, tausende Jahre zuvor, ins kleinste Detail. Er ist der souveräne Gott, der seinen Plan ausführt. Zeigt uns auch, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Sein Erlösungsplan. Drittens, es geht ganz schnell. Zeigt uns, dass Jesus ohne Zweifel der von Gott verheißene Retter ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte nur 8 von diesen detaillierten Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 17. Also 17 Nullen. Wahrscheinlichkeit, dass einer 48 dieser Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 157, also 157 Nullen. In der Naturwissenschaft spricht man ab 10 hoch 50 von Unmöglichkeit. Also, wir dürfen ohne Zweifel wissen, dass Jesus der verheißene, von Gott gesandte Retter ist. Wir dürfen uns Jesus anvertrauen und uns von ihm retten lassen, im vollsten Vertrauen, dass er wirklich der verheißene Retter ist. Und wenn irgendjemand da ist, der das noch nie persönlich getan hat, möchte ich euch ermutigen, das zu tun. Euch Jesus anzuvertrauen. Vielleicht persönlich anzunehmen, was er getan hat. Euer Leben ihm zu geben. Viertens, es gibt uns Gewissheit, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllen wird. Nicht nur die Verheißungen über den Messias, sondern alle Verheißungen, dass er uns versorgen wird, dass er immer bei uns sein wird, dass er auch uns auferwecken wird, dass wir im Himmel sein werden mit ihm. Und fünftens, ich hoffe, unser Studium heute ermutigt euch, die ganze Bibel zu lesen. Ja, auch das Alte Testament. Haltet Ausschau nach Jesus im Alten Testament, er ist überall. Das Alte Testament weist uns auf Jesus hin. Das Alte Testament illustriert uns geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. Das Alte und das Neue Testament sind der Einheit, und das Zentrum von dem Ganzen ist Jesus Christus. Also ganz kurzer Abriss von der Bibelstunde, die Jesus seinen Jüngern vielleicht gegeben hat. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass Jesus gekommen ist, uns zu erlösen. Wir danken dir, dass wir dir total vertrauen dürfen. Danken dir, dass wir sicher sein dürfen, dass das, was wir hier in unseren Händen halten, wirklich Gottes Wort ist. Und wir wollen uns dir gerne anvertrauen, Jesus. Halt uns nah bei dir, lass uns wachsen. Ich bete darum, dass wir das erfahren dürfen, was die Jünger hier erfahren haben, dass wir brennende Herzen haben für dich. Und während wir Bibel lesen, bitte ich dich, dass du ja unseren Verstand öffnest, damit wir dich sehen können in deinem Wort, damit wir verstehen und aufgebaut werden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.